Buenos días, amigos.
Sobrenau en la actualidad.
Guten Tag, meine lieben deutschen Freunde.
Renau.
Radio Renau. Ein Podcast von Studierenden der Romanistik an der Uni Halle.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts über den Künstler Josep Renau. Der Podcast wurde von Studierenden der Uni Halle erarbeitet. Mir gegenüber sitzt Amelie. Hallo Amelie.
Hallo. Und gerade habt ihr schon Paula gehört. Wir nehmen euch in dieser Folge mit auf einen Spaziergang durch Halle und eine Zeitreise in die DDR. Wie ihr vielleicht wisst, wenn ihr schon ein bisschen in den Podcast reingehört habt, kommt der Künstler Josep Renau ursprünglich aus Spanien und floh aufgrund des spanischen Bürgerkriegs nach Mexiko. Dort lebte er 19 Jahre, bevor er und seine Frau Manuela Ballester in die DDR emigrierten.
Auch über das Leben und Wirken von Manuela Ballester gibt es eine Podcast-Folge, falls sich das noch mehr interessiert.
Josep Renau ist also 1958 in die DDR emigriert. Warum eigentlich und was passierte dann? Und vielleicht noch viel spannender, was ist eigentlich heute mit den riesigen Wandbildern, die Renau in der DDR gestaltete? Gibt es sie noch? Oder provokativer gefragt, sollte es sie noch geben?
Diesen Fragen wollen wir in dieser Folge nachgehen. Wie gehen wir heute mit politischer Kunst und dazu noch öffentlicher Kunst am Bau aus der DDR um? Warum werden bestimmte DDR-Kunstwerke erhalten und andere zerstört? Was halten die Menschen hier in Halle von Zerstörung bzw. Erhalt der Kunst? Und können wir einen guten Umgang mit diesen Kunstwerken finden, der sich jenseits dieser beiden Pole abspielt? Zunächst aber nochmal zurück zu Josep Renau. Warum kam er überhaupt in die DDR?
Also das Warum lässt sich gar nicht so genau beantworten. Es ist denkbar, dass er aus politischen Gründen emigrierte, wie ja auch schon seine Flucht aus Spanien nach Mexiko im Jahr 1939 politisch motiviert war. Außerdem bot ihm die DDR die Veröffentlichung seines Bildbandes The American Way of Life an. In Mexiko war ihm das nicht möglich.
Vorstellbar ist also, dass Renau sich aufgrund neuer Möglichkeiten zur DDR hingezogen fühlte?
Das ist vorstellbar. Und eben nicht nur neue oder andere künstlerische Möglichkeiten, wie beispielsweise auch Grafikfilme für das Fernsehen der DDR zu drehen, sondern auch politische Möglichkeiten. Josep Renau war ja schon zu seiner Zeit in Spanien politisch aktiv. Als Mitglieder der Kommunistischen Partei wurden er und seine Frau im Bürgerkrieg von Franco verfolgt. Es ist also durchaus möglich, dass ihn das politische System der DDR reizte.
Jetzt zur zweiten Frage. Wie ging es dann eigentlich weiter? Was machte Renau in der DDR? Wer schon einmal mit offenen Augen durch Halle oder durch Erfurt spaziert ist, dem werden vielleicht mehrere große, bunte Wandbilder mit teils abstrakten Formen und einer für die DDR-Kunst typischen Symbolik aufgefallen sein. Diese Wandbilder sind auch beeinflusst von Renaus Zeit in Mexiko, wo er den Muralismo studierte, die Wandmalerei der mexikanischen Revolution. Außerdem schuf er in seiner Zeit in Mexiko zusammen mit mexikanischen Künstlern wie David Alfaro Siqueiros und Diego Rivera viele dieser Murales, eben Wandbilder im öffentlichen Raum. Mit dem Muralismo im Gepäck kam er dann in die DDR.
Hier in Halle gibt es gleich drei Wandbilder. Zwei davon befinden sich in Halle-Neustadt. Sie sind an den Wänden der Ausländerbehörde zu finden, einem ansonsten grauen und trist wirkenden Plattenbau. Das dritte ist zentraler gelegen in der Nähe des Riebeckplatzes. Es ist an einem Vorbau angebracht, der früher der Eingang zum VEB-Energiekombinat war. Und schon die Titel der Wandbilder verraten etwas über ihren Entstehungskontext in der DDR. Die friedliche Nutzung der Atomenergie, die vom Menschen beherrschten Kräfte von Natur und Technik und Einheit der Arbeiterklasse und Gründung der DDR.
Und was vielleicht noch interessant ist, das Gebäude der Ausländerbehörde war früher ein Bildungszentrum mit Studierendenwohnheim. Renaus Vision von diesen Wandbildern war, dass die jungen Menschen auf ihrem Weg zur nahegelegenen Mensa und Straßenbahnhaltestelle an diesen Wandbildern vorbeigehen und diese aus unterschiedlichen Winkeln auf sich wirken lassen sollten.
Aber was ist eigentlich heute? Die Wandbilder gibt es ja noch. Wie wirken die Bilder heute auf uns? Hierzu haben wir ein paar Stimmen von Studierenden aus unserem Seminar eingefangen.
Etwa 15 x 15 cm große Wandkacheln, wie in den meisten Badezimmern. Insgesamt über 10.000 Fliesen sind zu einem großen Bild zusammengesetzt. Die Motive, von realistischen Darstellungen bis zu abstrakten Formen, ist alles vertreten.
Renau konzipiert eine gewisse Räumlichkeit durch farbliche Kontraste auf den Fassaden der ansonsten eintönigen Betonriesen.
Ein bisschen retro, ein bisschen futuristisch.
Pompös, heroisch, einnehmend. Wie ein großes Banner, das ausgerollt wurde, um den kommunistischen Staat zu preisen.
Vor allem das Rechte der Wandbilder, auf dem Karl Marx abgebildet ist, wirkt einschüchternd auf mich. Liegt es an dem strengen Blick, den Marx dem Betrachtenden aus einer Höhe von 37 Metern zuwirft? Oder blickt er eher in die Ferne, in die Zukunft, eine von ihm erschaffene sozialistische Zukunft?
Menschen, einfache Arbeiter, in der Mitte hohe Plattenbauten, aus der Mitte eine Rakete zu einem roten Stern startet.
Fleißig ineinandergreifende Zahnräder, wehende Fahnen, Orgelpfeifen und pralles Getreide. Der gute Sozialismus, das Individuum als williges Teil einer großen Vision.
Halle-Neustadt als Siedlungsgebiet der beiden Chemiestandorte Leuna und Buna. In der DDR zu Hause eben dieser Arbeiterklasse.
Die Inszenierung einer wundervoll bunten Zukunft.
Im heutigen Kontext beinahe sarkastisch und verhöhnt.
Hohl, ein Staat, der seine BürgerInnen einsperrte, unter einer Vision einfächen wollte, die nur auf Wandbildern so verheißungsvoll aussehen kann.
Heute befindet sich am Stadion 5 die Ausländerbehörde. Statt Bildungszentrum und Symbol für eine prachtvolle Zukunft stellt das Gebäude in meinen Augen genau das Gegenteil dar. Die Angst der Menschen, hier abgelehnt zu werden, obwohl sie aus Kriegsgebieten geflohen sind.
Aus diesen Stimmen kann man bereits ein wenig den politischen und ideologischen Hintergrund der Wandbilder erahnen. Zunächst wollen wir uns aber mit einem anderen Aspekt beschäftigen, der dazu beiträgt, dass wir diese Stimmen heute überhaupt hören können, die Restaurierung dieser Wandbilder. Hierzu hören wir Marc, der bei der Besichtigung der beiden Wandbilder in Halle-Neustadt zufällig eine Restauratorin traf.
Das rechte Wandbild mit dem Karl-Marx-Kopf war komplett von einem Baugerüst bedeckt. Mir fielen Menschen auf dem Gerüst auf. Ich ging näher heran und sah eine Frau in meinem Alter Fliesen putzen. Es folgte ein sehr nettes und interessantes Gespräch über die Restaurierung des rechten Wandbildes. Das linke wurde schon vor vielen Jahren, 2005, restauriert. Die Instandsetzung des rechten Wandbildes sollte bis Ende 2022 abgeschlossen sein. Die Stadt Halle und die Wüstenrot-Stiftung machen dies möglich. Etwa eine Handvoll studierte und ausgebildete Restaurierende arbeiten als Freiberufler an diesem Projekt. Lockere oder beschädigte Fliesen werden mit Hilfe beschrifteter Papierschnipsel nummeriert, abgenommen und unten in einem Container gesäubert. Dann werden sie mit Mörtel geflickt und wieder an ihre ursprüngliche Stelle gesetzt.
Weil wir noch mehr über die Restaurierung erfahren wollten, zum Beispiel welche Materialien und Werkzeuge zum Einsatz kommen, worauf man achten muss und was die Restaurierenden an ihrer Arbeit reizt, nahmen wir Kontakt zum leitenden Restaurator Mirko Finch auf. Im Folgenden hört ihr ein Interview mit ihm. Worauf muss man bei einer Restaurierung achten und warum überhaupt restaurieren?
Ja, das ist eine Frage, über die seit mindestens 200 Jahren erbittert gestritten wird. Ein Restaurierungstheoretiker des frühen 19. Jahrhunderts aus Frankreich, Viollet le Duc, hat mal gemeint, Restaurierung müsse zum Ziel haben, einen perfekten Zustand herzustellen, wie er am Objekt so vielleicht nie existiert hat. Mit dem Hintergedanken, das Ganze noch besser zu machen, als der, der das im Original erschaffen hat, das Werk, weil wir das ja heute alles viel besser können. Die härteste Gegenbewegung hat er erfahren in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts von Cesare Brandi aus Italien, der dann eher die Konservierung der Objekte in den Vordergrund gestellt hat und der Meinung war, man solle so wenig wie möglich nur in das Objekt eingreifen und alles so lassen, wie es ist. Und heute sieht man auch die Theorie von Brandi nicht mehr ganz so eng. Also der Restaurator erlaubt sich schon Eingriffe, aber natürlich immer mit einem großen Respekt vor dem Original. Und mit dem Gedanken, so wenig wie möglich daran zu verändern. Wobei natürlich auch die Konservierung ganz häufig Eingriffe einfach benötigt. Also nichts zu tun ist eben auch keine Lösung.
Außerdem hat uns noch interessiert, wie genau so eine Restaurierung abläuft. Ganz konkret natürlich die Neustadt. Hier hat Marc uns ja schon das große Baugerüst beschrieben. Aber wie weit ist eigentlich der Weg von der Idee bis zur tatsächlichen Instandsetzung? Wie wird das Material bearbeitet? Und welche Rolle spielt dabei auch das Wissen über den Künstler?
Ganz allgemein besteht so ein Ablauf darin, dass man einen Bedarf feststellt, dass also ein Objekt restaurierungswürdig oder restaurierungsbedürftig ist, indem man irgendwelche Schäden daran feststellt. Das ist im Falle des Wandbildes vom Renau das erste Mal ungefähr 10 Jahren schon passiert. Da hat schon mal jemand darüber geguckt und hat da schon mal was dazu geschrieben, dass da einige Sachen nötig wären, zu tun wären. Desgleichen gab es ja auch schon über die Jahre hinweg immer wieder Schäden im Sinne von herabfallenden Fliesen. Die wurden dann von den Mitarbeitern dort des Amtes immer feinsäuberlich eingesammelt, zum Glück. Und dann hat es auch schon mal Notsicherungsmaßnahmen gegeben. Da wurden Netze drüber geklebt und dann nochmal Netze drüber gespannt, damit nicht mehr so viel runterfallen kann. Und nachdem die Mühlen der Bürokratie dann endlich fein genug gemahlen hatten, hat die Wüstenrot-Stiftung es übernommen, eine komplette Restaurierung zu finanzieren. Zum einen wurden ganz viele Fliesen mit einem Mörtel hinterfüllt, die sich vom Untergrund gelöst hatten. Viele mussten auch abgenommen werden, ungefähr 2000 haben wir runtergenommen und die wurden dann neu wieder befestigt. Und im obersten Bereich gab es sogar Bedarf, knapp 500 Stück komplett neu anzufertigen, weil die nicht nur sich vom Untergrund gelöst hatten, sondern in ihrer Substanz wirklich zerstört waren. Also es wurde ganz am Anfang jede einzelne Fliese nummeriert mit einem Stückchen Klebeband und einer Zahl drauf, in Zeilen und Spalten aufgeteilt. Also wir hatten dann 47 Fliesen in der waagerechten und 232 in der senkrechten und die kriegten halt alle eine Nummer. Und diese Nummer blieb auch bis zum Schluss an der Fliese dran, bis sie wieder neu versetzt worden war. Interessanterweise haben wir dann festgestellt bei der Abnahme, dass die bei der Erschaffung des Objektes auch schon mal nummeriert worden sind. Und witzigerweise haben die sogar das gleiche Nummerierungssystem verwendet wie wir. Also sie haben auch links unten angefangen und haben sich nach rechts oben durchgearbeitet mit den Nummern, sodass die Fliesen auf der Rückseite immer die gleiche Nummer hatten, die wir auch vorne drauf geschrieben haben. Also wir konnten es nicht auf jeder Fliese sehen, aber bei denen, die dann wirklich auf der Rückseite nackig waren, waren die originalen Nummerierungen zu erkennen. Und die bestanden tatsächlich seit der originalen Glasierung der Fliesen. Das heißt, da sind ursprünglich die Rohfliesen nummeriert worden, um zu kennzeichnen, an welcher Stelle des Bildes die dereinst eingesetzt werden sollen.
Wie viel muss man denn als Restaurator über einen Künstler und sein Kunstwerk vor Beginn der Restaurierung wissen? Oder muss man überhaupt irgendwas wissen oder ist es eigentlich losgelöst davon?
Also losgelöst ist es nicht, aber wissen müssen wäre jetzt auch ein bisschen viel. Im Prinzip ist es Luxus, über den Künstler etwas zu wissen. Und ein besonderer Luxus, über den Künstler so viel zu wissen, wie in diesem speziellen Fall. Also wenn man an einer Wandmalerei aus der Renaissancezeit oder aus dem Barock in irgendeinem Schloss arbeitet, dann weiß man in der Regel über die Künstler gar nichts. Die sind schlicht unbekannt und das muss auch gehen. Und dann muss man die Informationen, die man braucht, maßgeblich die technischen Informationen über Maltechnik, Materialien etc., halt aus dem Kunstwerk selbst gewinnen. Dafür gibt es dann im Zweifelsfall die Unterstützung von entsprechenden naturwissenschaftlichen Laboren und da kriegt man dann die Informationen zusammen, die man unbedingt haben muss. Es ist natürlich höchst hilfreich, wenn man etwas über den Künstler weiß und hier in dem besonderen Falle sogar über den Entstehungsprozess des Kunstwerkes, wie die Intentionen waren. Es existieren zumindest Abbildungen der originalen Entwürfe. Das bringt natürlich nochmal einiges. Also da kann man viel daraus ablesen. Und es hat natürlich auch nochmal eine Komponente, dass das auch eine Nähe schafft zu dem Werk, an dem man arbeitet, wenn man so viel über den Künstler und über seine Intentionen weiß. Es gibt einem halt auch die Möglichkeit, sich mit dem Werk nochmal auf einer ganz anderen Ebene auseinanderzusetzen, wenn man so viel darüber weiß oder so viel Zugang zu Informationen dazu hat, wie in dem speziellen Fall.
Der Künstler ist aber natürlich nicht das Einzige, was am Hintergrund von Werken interessant ist. Besonders bei Renaus Wandbildern und Kunst aus der DDR allgemein ist auch der Entstehungskontext sehr wichtig. Was können wir eigentlich über die Geschichte dieser Werke sagen?
Josep Renaus Wandbilder entstanden in den 1970er Jahren im Auftrag des DDR-Staates. Ursprünglich hat Renau 5 Werke geplant, von denen aber nur 3 umsetzen durfte. Und wenn man sich heute erste Skizzen und Entwürfe Renaus für die Gestaltung dieser Wandbilder anschaut, fällt eine bestimmte Distanz zu dem am Ende umgesetzten Werken in Halle Neustadt und am Riebeckplatz auf. Zum Beispiel gibt es in den Entwürfen noch abstrakte, fließende Formen, die dann eben ersetzt wurden auf Geheiß der DDR durch eine klar verständliche Bildsprache. Da gibt es dann keine Formen mehr, die vielleicht eher an Graffiti erinnern und die man sich natürlich erstmal genauer anschauen und darüber nachdenken muss, was sie darstellen sollen. Sondern jetzt gibt es auf den Wandbildern klare sozialistische Symbole, wie eben der rote Stern, rote Flaggen, ganz viele geeinte Menschen, Zahnräder und so weiter. Wir können ja weder die Entwürfe noch die Wandbilder hier im Radio anschaulich zeigen, aber ich denke, diese Distanz, also wie weit die Wandbilder, die der DDR-Staat dann genehmigte und umsetzen ließ, von Renaus ursprünglichem Plan entfernt sind, kann man ganz gut an den Titeln sehen. Die haben sich nämlich genau wie der Inhalt der Wandbilder verändert. Im Entwurf Renaus hieß das linke Wandbild die ungebändigten Kräfte der Natur. Das Wandbild, welches noch heute am Treppenhaus der Behörde prangt, heißt jedoch die vom Menschen beherrschten Kräfte von Natur und Technik.
Also auf der einen Seite die ungebändigten Kräfte der Natur und auf der anderen die Naturkräfte, die vom Menschen für dessen Nutzen, für unseren Wohlstand und unseren Fortschritt gezähmt werden.
Genau. Und daran kann man ganz gut den Einfluss, also eben den ideologischen, politischen Einfluss erkennen, den die DDR auf diese Werke hatte und noch immer hat.
Also auch ganz jenseits von den verwendeten Symbolen, die ja deutlich kommunistisch, sozialistisch geprägt sind, eben mit Bezug auf die Entstehung der Wandbilder. In einem Zeitungsartikel tauchte eine Frage auf, die ich sehr spannend finde. Sie bringt uns auch zu unserem nächsten Thema. Mit welchen Motiven wird ein solches Motiv heute restauriert?
Uns interessiert vor allem, wie mit solchen Inhalten umgegangen wird und welchen Einfluss dieser Hintergrund auf die Restaurierung hat. Warum restauriert man ein solches Werk? Da die Wüstenrot-Stiftung dieses Projekt ja finanziert und durchgeführt hat, haben wir mit deren Geschäftsführer, Herrn Professor Kurz, der außerdem für das Themengebiet Denkmale zuständig ist, und Frau Schäfer, der Projektleiterin, gesprochen. Wir wollten gerne wissen, wie ist die Stiftung mit dem Inhalt des Wandbildes umgegangen?
Es hat einen sehr ideologischen Inhalt. Für uns ist die Rückwärtsbetrachtung auf solche ideologischen Inhalte, die heute ja nicht mehr, ich kann heute mit einem Kopf von Karl Marx, der da oben drauf prangt, und von Menschen, die sich in einem großen Demonstrationszug befinden, das fasst uns ideologisch eigentlich nicht mehr an heute. Mit uns meine ich jetzt, als Gesellschaft kann ich eigentlich mit so einem Marx-Kopf nicht jetzt irgendwie ideologische Proteststürme hervorrufen, sondern wir versuchen diese Sachen, naja, als Zeugnis ihrer Zeit zu betrachten, die natürlich nicht die Gefühle von uns, die wir heute leben, verletzen dürfen. Also ich denke, wir würden jetzt kein Kunstwerk, auf dem Stalin abgebildet ist, mit viel Geld restaurieren oder ihm eine Zukunft geben. Aber vielleicht würde auch das nur noch ein paar Jahre dauern. Man würde auch das in seinem zeitlichen Zusammenhang sehen. Ich denke, dass es wichtig ist, dass wir uns nicht als Richter über die Inhalte von Kunst aufschwingen wollen, sondern wir würden bei so einem Kunstwerk akzeptieren, wenn eine Stadtgesellschaft sagt, wir wollen das eigentlich nicht. Das ist aber dann politischer Wille und dafür sind wir nicht da. Wir sind eine private, gemeinnützige Stiftung und wir kommen nicht als die Richter, die sagen, oh, das ist böse, oh, das ist gut, sondern das ist eigentlich, muss das aus einem politischen Prozess herauskommen. Und wenn wie in Halle die Zeichen ganz klar darauf stehen, wir erkennen den künstlerischen Wert, wir erkennen das Identitätsstiften dieses Kunstwerks von Renau und wir wollen es gerne erhalten, helft uns, dann haben wir da überhaupt nichts dagegen.
So eine Entscheidung einer Stadt passiert aber ja nicht über Nacht und damit sie getroffen werden kann, muss es erstmal natürlich einen Willen geben, die Kunst zu erhalten. Deshalb haben wir im Gespräch auch gefragt, wie wichtig dieser Wille für die Restaurierung ist.
Wir können ja niemanden dahin tragen, Dinge zu erhalten. Wir sind ja auch eine Stiftung. Das heißt, der Eigentümer muss einen Willen haben. Und dass der Wille häufig nicht da ist, das wiederum ist ja auch ein Konglomerat aus ganz, ganz vielen verschiedenen Gründen. Das sind auch häufig Hürden, neben dem man ist sich nicht so richtig bewusst, was man dort vor Ort hat. Das ist ja auch gar kein böser Wille zum Teil. Es sind aber auch solche Sachen wie, steht denn eigentlich die Bevölkerung diesem Werk entgegen? Das sind baubezogene Kunstwerke, das heißt, die sind im öffentlichen Raum. Viele wurden vielleicht auch mal abgedeckt oder verdeckt, weil auch gar nicht diese Auseinandersetzung gewünscht ist. Weil sobald wir so ein Werk entweder wieder sichtbar machen oder es restaurieren und damit erhalten, ist es ja auch eine Auseinandersetzung mit dieser Vergangenheit und mit den Kontexten, weil es ist eben nicht einfach nur ein schönes Werk an der Wand oder ein künstlerischer Wert, sondern diese Werke sind in einem gewissen Kontext entstanden, haben einen Wert in sich, aber sind natürlich auch Projektionsflächen für ganz, ganz viele andere Themen, die damit mit der Auseinandersetzung einhergehen.
Zu der Rolle, die Restaurierung für diese Erinnerungskultur spielen kann, hat uns Herr Finsch mehr erzählt.
Na, abgesehen davon, dass die Restauratoren davon leben können sollen, ist natürlich die Beschäftigung mit Kunstwerken und der Erhalt von Kunstwerken, was ja letztlich das Ziel von Restaurierung ist, auch ein gesamtgesellschaftlich wichtiger Aspekt, weil Kunst, selbst dann, wenn man sie ablehnt vielleicht in ihrer Intention, was ja bei einem riesengroßen Karl-Marx-Kopf dem einen oder anderen sicherlich auch nicht schwerfällt, trotzdem ein wichtiger Denkanstoß ist. Es ist ein Stückchen Geschichte. Es ist eine Information über die Zeit, aus der das Kunstwerk kommt. Und gerade in dem besonderen Fall ist es ganz besonders informativ, wie die Verhältnisse in der DDR waren und wie Kunst zum einen gefördert, zum anderen aber auch gleichzeitig instrumentalisiert worden ist. Und wenn sowas verschwindet, dann verschwindet auch diese Information. Und dann verschwindet auch die Möglichkeit für den Betrachter, sich damit geistig auseinanderzusetzen. Und das ist, glaube ich, eine sehr, sehr wichtige Angelegenheit. Dazu kommt noch der rein ästhetische Aspekt, dass Restaurierung natürlich auch den Sinn hat, angenehmes Bild wiederherzustellen, beziehungsweise dem Betrachter ein ästhetisches Erlebnis zu vermitteln.
Wird heutzutage eigentlich zu viel restauriert oder zu wenig? Auch das haben wir den Restaurator Mirko Finsch gefragt.
Wenn ich meine persönliche Situation betrachte, wie ich in den letzten Jahren ausgelastet bin, dann muss ich eigentlich sagen, ja, super, da wird wahnsinnig viel gemacht. Da wird richtig gut investiert von ganz verschiedener Seite her, von sowohl von privaten als auch von halböffentlichen und öffentlicher Seite. Andererseits, wenn ich durch manche Städte fahre und mir da die restaurierungsbedürftigen Gebäude anschaue, dann geht da natürlich noch viel mehr.
Da die Wüstenrot-Stiftung einer dieser Träger ist, die investieren, haben wir auch Herrn Kurz und Frau Schäfer gefragt, welche Rolle die Stiftung im Erhalt von Kunst aus der DDR spielt.
Bei dem Programm Kunst im öffentlichen Raum, die in der DDR entstanden ist, und ich möchte betonen, dass es nicht, weil es viel einfacher klingen würde, Kunst der DDR oder sowas heißt, sondern wir versuchen da wirklich zu sagen, Kunst, die im öffentlichen Raum in der DDR entstanden ist, um das so ein bisschen zu sagen, wir müssen jetzt nicht schon im Titel dieses Programms sagen, oh, Staatskunst, oh, ideologisch, oh, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Uns ist wichtig, dass es in das Gedächtnis der Gesellschaft hineinkommt, dass es in der DDR große schöpferische Leistungen gab und nicht nur serieller Plattenbau. Nichts gegen seriellen Plattenbau, aber es gab eben auch große Kunst und es gab auch Baukunst. Wir haben ja zum Beispiel Schalenbauwerke von Ulrich Müther auf der Insel Rügen auch instand gesetzt. Das ist keine Kunst, sondern Architektur. Aber auch das sind große schöpferische Leistungen, die in einer Zeit, in einem Land, in einer Epoche entstanden sind und die auf jeden Fall erhaltenswert sind. Und das Zweite ist, dass ich glaube, ich habe das vorhin schon mal angedeutet, überall auf der Welt, im Westen wie im Osten, im Norden und im Süden, sind die Menschen oft überzeugt, dass die Leistung, die Kunst, die Architektur, die ihre Eltern und Großeltern gemacht haben, erstmal nichts taugt. Das heißt, wir brauchen den zeitlichen Abstand von mindestens 30 Jahren, besser 40, 50 Jahre. Und wir sehen unsere Verantwortung auch darin, dass wir verhindern, dass in dieser Zeitspanne, wo man die Sachen noch blöd findet oder Abstand kurz ist, wo man weiß, das haben die Eltern oder die Großelterngeneration gemacht, dass wir aus dieser Zeit verhindern, dass allzu viel zerstört wird. Und dazu gehört eben Renau in Halle zum Beispiel. Und der dritte Punkt ist, dass wir unsere Verantwortung darin sehen, Dinge, die noch nicht so anerkannt sind, zu identifizieren und zu retten. Anerkannt, weil sie noch nicht alt sind, anerkannt, weil sie vielleicht ideologisch besetzt sind und so weiter. Und ich glaube, dass die Rolle von privaten, gemeinnützigen Stiftungen auch genau darin liegt, dass man sich eben um Dinge kümmert, um die sich andere nicht kümmern.
Laut Herrn Kurz gab es für die Restaurierung der Renau-Wandbilder in Halle ein großes Engagement, auf das die Stiftung aufbauen konnte. Natürlich gibt es aber auch Kunstwerke, die im Laufe der Zeit verschwunden sind.
Hier sind wir wieder bei einer unserer Fragen vom Anfang, nämlich warum werden manche DDR-Kunstwerke erhalten und andere nicht? Ein Wandbild Renaus wurde bereits zerstört. Als die ehemalige Clubmensa in Halle Neustadt nach der Wende abgerissen wurde, verschwand auch das an deren Wand angebrachte Wandbild Josep Renaus mit dem Titel Marsch der Jugend in die Zukunft. Das geschah, obwohl das Kunstwerk eigentlich unter Denkmalschutz stand. Auch viele Denkmale aus DDR-Zeiten sind verschwunden. Am ehemaligen Standort eines dieser Denkmale, die nach dem Ende der DDR verschwunden sind, haben wir Menschen aus Halle zu ihrer Meinung zur DDR-Kunst befragt. Wie ihr vielleicht hört, sind wir auf dem Riebeckplatz. Hinter uns hört ihr Autos und Straßenbahnen. Aber früher sah es hier ganz anders aus. Nicht nur, dass es keine Überführung für Autos gab, es standen auch ganz andere Gebäude hier. Unter anderem befand sich auf dem Riebeckplatz, der früher in der DDR Ernst-Thälmann-Platz hieß, das Monument der revolutionären Arbeiterbewegung. Umgangssprachlich einfach die Arbeiterfäuste genannt. Dieses Monument aus Beton war 15 Meter hoch und bestand aus mehreren in die Höhe gestreckten geballten Fäusten. 2003 wurde es dann infolge der Umgestaltung des Platzes abgerissen.
Nur wenige Meter von hier entfernt findet sich aber noch heute ein Kunstdenkmal aus der DDR. Es handelt sich um ein Wandbild des spanischen Künstlers Josep Renau. Wir sind heute hier, um die Menschen aus Halle zu ihrem Bewusstsein von DDR-Kunst im Alltag zu befragen. Wie nehmen Sie heute DDR-Kunst wahr und wie stehen Sie zu Erhalt und Zerstörung von DDR-Denkmälern? Kennen Sie noch diese Arbeiterfäuste, die hier mal auf dem Riebeckplatz standen, zufällig?
Ja, ich fand die eigentlich ganz gut. Da waren ja die Jahreszahlen von verschiedenen Aufständen drauf. Und also es war dann auch an die jetzige Zeit angepasst, weil dann war 1989 war auch drauf.
Kennst du dieses Wandbild, was da ein Stück weiter oben ist?
Ich habe es schon gesehen und es ist bunt. mir gefällt es auch sehr gut, weil ich mag auch so DDR-Kunst. So. Es ist halt auch so... Ich weiß nicht, wie nennt man das, so kubistisch geprägt irgendwie, weil das halt so mit so vielen Form und so aufgebaut ist. Es zeigt halt auch so sehr so diese Arbeiterkultur, die in der DDR ja auch sehr wichtig war, also was sehr, sehr sozialistisch geprägt war.
Was halten Sie denn davon, solche Kunstwerke aus der DDR-Zeit zu restaurieren?
Schön, also ich finde es gut, wenn solche Kunst erhalten bleibt, ja, oder wenn es restauriert wird. Persönlich komme ich aus Chemnitz und da gab es mal so eine Diskussion um das Karl-Marx-Monument und ich finde, das sollte erhalten bleiben, weil das ja ein Teil unserer Geschichte ist. Ja.
Auf jeden Fall ist ja unser, Erinnerungen, die für uns ja wach bleiben. Ja, und zurückdenken, wie es war mal. Alles, was so in der DDR früher gut war, haben sie uns weggenommen, sage ich Ihnen ganz ehrlich. Und jetzt fangen sie an, wieder Verschiedenes aufzubauen.
Finde ich sehr gut, das ist unsere Zeit und dazu stehe ich. Es war nicht alles schlecht.
Finde ich super, dass es erhalten wird. Denn man muss sich so sagen, jetzt muss ich es mir sagen, da werde ich mal drauf gucken. Ja, weil ich mich eigentlich kaum dafür Interesse gewesen ist, ja. Also jetzt haben sie mich also ganz schön aufgeweckt. Jetzt werde ich mal gucken und intensiver mal gucken.
Manche Kunstwerke wurden ja auch abgerissen, zum Beispiel wie hier auf dem Riebeckplatz. Wie stehen Sie dazu?
Fand ich eigentlich nicht schön. Denn in gewissem Sinne ist es ja für uns Erinnerungen. So Arbeitererinnerungen, die sich dann doch auf der Straße mit abgespielt haben.
Also ich finde, es sollte irgendwie alles erhalten werden. Also irgendwas ab. Zu reißen, das ist ja auch irgendwie so eine Art Verleugnung von dem, was wir mal hier hatten. Und im Allgemeinen sollte es halt alles erhalten bleiben, so, weil was man dazu jetzt einzeln für eine Meinung hat, sollte dabei halt egal sein.
Na, ich glaube, alles, was DDR-Geschichte ist, musste weg. Es ist so knallhart. Ich meine, das hätte man durchaus, das ist eine handwerkliche Arbeit gewesen, mal unabhängig, ob es Fäuste sind.
Ich denke mal im Allgemeinen, man sollte schon gut dann überlegen, wenn man was abreißt, wenn es wirklich stark, sag ich mal, jetzt zerschlissen ist oder so, ist es vielleicht mehr zum Abreißen, aber ansonsten sollte man doch versuchen, irgendwie Kulturerbe zu erhalten. Das ist ja irgendwo ein Erbe, was wir mitnehmen und das sollte auch für die spätere Generation noch wichtig sein.
Gibt es für Sie zum Beispiel Motive, wo Sie sagen würden, das sollte jetzt doch lieber abgerissen werden, das ist nicht mehr zeitgemäß? Also bestimmte Elemente, die vielleicht zu sehen sind auf Bildern?
Ja, die vielleicht zu einfach, so wie sagt man?
Pop.
Genau. Also wenn es zu einfach und zu schlicht dargestellt ist. Aber es gibt bestimmt auch Werke, die erhaltenswert sind.
Also es gibt bestimmt Motive, die nicht erhalten bleiben sollten oder die vielleicht eingeordnet werden sollten oder so. Ja.
Ich bin dafür, dass die Kunst erhalten wird. Es ist viel zu wenig, was erhalten wird. Ja, aber es ist ja so vieles von der DDR verschwunden an Kunst. Ja, es ist gut, dass das Fahnenmonument, das steht ja noch. Aber das erwähnt ja auch kaum einer. Es gibt ja kaum noch jemanden, der das überhaupt kennt. Das ist ja auch alles tot. Das ist ja so viel Kunst gewesen, das gibt es ja gar nicht mehr.
So einfach kann man das gar nicht beantworten, so pauschal. Kommt aufs Werk drauf an, auf den Künstler, auf den Kontext, was wird dargestellt?
Es sollte halt genauso verfahren werden wie mit jeder anderen Kunstart, weil es nur, weil in der DDR halt viel falsch gelaufen ist, muss es ja nicht heißen, dass alles gleich schlecht daran ist. Und ich finde schon, dass das halt irgendwie mit in die Gesellschaft reingetragen werden sollte. Also es gibt ja auch so eine gewisse Erinnerungskultur, die ja auch irgendwie bewahrt werden muss. Und das Wissen wird ja auch über die Kunst halt auch irgendwie weitergegeben.
Ein bisschen eine Ecke noch, ehemals DDR, sollte man schon noch erhalten. Ja. Denn ob jetzt Künstler, weil es Westen ist oder Frankreich oder irgendwo, nur die besseren Varianten haben, weiß ich nicht. Kunst ist sowieso streitbar.
Wir haben jetzt viel gehört, viele Stimmungen, Meinungen. Vor allem haben wir viele positive Stimmen gehört. Sowohl die Menschen, die sich aktiv für den Erhalt von DDR-Kunst im öffentlichen Raum heute einsetzen, als auch die Menschen, die wir auf der Straße trafen, halten diese Kunst als kulturelles Erbe für schützenswert. Höchste Zeit, diese Frage, die uns den ganzen Beitrag über begleitet hat, auch für uns selbst zu beantworten. Paula, was denkst du eigentlich? Sollte DDR-Kunst erhalten werden?
Ich denke, die Frage ist nicht, sollte DDR-Kunst erhalten werden, ja oder nein. So einfach kann man das gar nicht beantworten. Auf mich ist DDR-Kunst kulturelles Erbe. Die DDR ist Teil unserer Geschichte, deshalb ist es auch die Kunst, die zu dieser Zeit entstand. Aber ich denke, man muss viel weiter schauen als beispielsweise auf die Restaurierung. Es ist gut, dass kulturelles Erbe erhalten wird, aber das Wie spielt für mich eine entscheidende Rolle. Ich finde, man muss alle Dimensionen, alle Wirklichkeiten so eines Kunstwerks begreifen, wenn man es sich heute anschaut. Man kann es nicht einfach nur wieder aufhübschen und sagen, schaut euch dieses coole Wandbild aus der DDR an.
Man muss sich also alle Dimensionen anschauen. Du meinst damit, dass die Wandbilder als Auftragswerke in der DDR entstanden, sie das Ende der DDR und die Wiedervereinigung überlebten oder eben auch nicht überlebten und heute restauriert werden.
Genau. Und an eine Sache muss ich auch schon die ganze Zeit denken. Das ist etwas, was mir meine Mutter erzählt hat, die zur DDR-Zeit in Halle aufwuchs. Ich habe sie nach den Wandbildern gefragt und ob sie sich an etwas erinnern kann. Sie ist früher immer an dem Wandbild, was an der Clubmensa angebracht war, vorbeigegangen. Und sie sagt, das war für sie etwas Buntes in einem ansonsten grauen Alltag. Auch diese Perspektive finde ich wichtig. Meine Mutter hat dieses Wandbild als Kind nicht politisch gesehen, sondern als etwas Besonderes in der grauen DDR. Eben mit dieser Freude auf etwas Buntes zu stoßen.
Was schlägst du vor, wie mit diesen Werken heute umgegangen werden soll?
Ich persönlich fände es schön, wenn man neben den Wandbildern Infotafeln anbringen würde. Klar, damit ist auch nicht garantiert, dass die Menschen sich informieren. Vielleicht könnte es auch Führung zu den Bildern geben. Die Menschen könnten sich dann das Werk gemeinsam anschauen, aus sich wirken lassen und bekämen noch ein paar Informationen dazu. Es ist wichtig, wie diese Werke entstanden sind. Halle Neustadt war ja eine Planstadt, gebaut für die ArbeiterInnen der Chemiewerke Buna und Leuna. Sie sollte modellhaft für den Städtebau in der DDR wirken. Und es ist nicht nur eine künstlich angelegte Stadt, auch die Kunst in Halle Neustadt war geplant. Die Kunst dort sollte einen Zweck erfüllen. Da steckt eine politische Strategie dahinter. Das müssen wir uns heute vor Augen halten.
Wenn man sich Werke, gerade öffentliche Werke, wie eben die Wandbilder anschaut, fällt auf, dass diese einen politischen Inhalt haben. Warum ist das eigentlich so?
Die baubezogene Kunst in der DDR sollte eben einen Zweck erfüllen. Sie war das perfekte Medium, um eine große Masse einfach und dauerhaft zu erreichen. Die Vision des DDR-Staates war, dass diese Kunst eben nicht nur die Betonstädte aufhübschen oder zwischen endlosen Plattenbauten als Orientierung dienen sollten. Sie sollten auch der politischen und ideologischen Orientierung dienen. Erziehung und Identitätsstiftung durch Kunst.
Diese Werke illustrierten die sozialistische Weltanschauung und übermittelten die Botschaft, so ist das Leben in der DDR und so sollt ihr leben. Ganz im Sinne des sozialistischen Realismus hat die DDR Werke in Auftrag gegeben, die einem sozialistischen Inhalt haben, der realistisch dargestellt werden sollte. Am Beispiel Renaus haben wir ja auch gesehen, dass die DDR Entwürfe abgelehnt hat, die ihr zu abstrakt und das heißt für sie formalistisch waren.
Ich denke, wir müssen das heute wissen und so unseren Blick auf die Werke kritisch schärfen. Es gibt eben nicht nur eine Wirklichkeit dieser Werke, sondern viele. Und wir hoffen, wir konnten mit dieser Folge diese ganzen Wirklichkeiten ein bisschen zeigen und deutlicher machen.
Und damit sind wir dann am Ende unserer Podcast-Folge angekommen. Vielen Dank fürs Zuhören.
Tschüssi.
Tschüss.
Buenos días, amigos.
Sobrenau en la actualidad.
Guten Tag, meine lieben deutschen Freunde.
Der Renau y el
José Renau.
Renau.
Radio Renau. Ein Podcast von Studierenden der Romanistik an der Uni Halle.